Es waren wirklich raue Jungs, die Johann Hinrich Wichern im Rauenhaus aufnahmen. Dort in Hamburg vor den Toren dieser großen Stadt entstand im 19. Jahrhundert eine Auffangstation für Jugendliche, die auffällig geworden waren. Viele waren mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, hatten schon so eine kleine kriminelle Karriere hinter sich. Die meisten kamen aus zerrütteten Familien oder hatten überhaupt keine Eltern mehr. Und Wichern tat nun alles, damit sie eine Ausbildung bekommen konnten, aber er kümmerte sich auch um ihre Herzen. Er wollte ihnen die Botschaft von Jesus Christus nahebringen. Und besonders in der Weihnachtszeit, da merkte man, dass diese harten Jungs auch eine zarte Seite hatten. Voller Spannung erlebten sie die Adventszeit. Und um das Warten zu erleichtern, dachte sich Wichern eine besondere Hilfe aus. 1839 ließ er im Andachtsraum einen hölzernen Leuchter mit 23 Kerzen aufhängen, 19 kleine rote für die Wochentage und 4 große weiße für die Sonntage. 23 Stück. Und dann war der 24. da. Jesus ist das Licht, sollte das heißen. Und dieses hölzerne Rad wurde dann einige Jahre danach noch ein bisschen ausstaffiert mit Tannengrün drumherum. Die Idee breitete sich dann in ganz Deutschland aus, zuerst in Norddeutschland und dann später weit über unsere Grenzen hinaus. Der Adventskranz, den wir wahrscheinlich alle in unseren Wohnungen stehen haben, war geboren. Das ist nur eine von vielen Traditionen, die sich um dieses Weihnachtsfest herum gebildet haben. Einige von uns lieben diese Tradition, wir haben auch einen sehr schönen Adventskranz zu Hause. Andere blicken eher etwas skeptisch darauf. Das ist zum Teil auch Geschmackssache. Sehr viel wichtiger ist eine Frage, die dahinter steht. Und diese Frage lautet, wozu das alles? Wozu das alles? Ob nun mit Adventskranz oder ohne, ob mit Weihnachtsstollen aus dem Erzgebirge oder Apfeltaschen von McDonald's, ob mit Weihnachtsgans oder Weihnachtskarpfen, was auch immer, wozu? Warum Weihnachten? Wozu die ganze Aufregung? Was ist der Kern von Weihnachten? Warum ist Weihnachten nicht tot zu kriegen? Warum wird es Weihnachten geben, solange diese Erde sich dreht? Das ist die Frage. Und in der Bibel finden wir dazu eine knappe, klare und kernige Antwort. Sie stammt von dem Apostel Paulus. Der kannte natürlich auch die ausführliche Weihnachtsgeschichte, die wir eben gehört haben, von Lukas. Lukas, der Arzt, hat sie aufgeschrieben, der Mediziner, der immer sehr sorgsam mit seinen Quellen umging, der sehr genau darauf bedacht war, alles richtig und akkurat zu überliefern. Von ihm haben wir die Weihnachtsgeschichte. Und Paulus erklärt dann, nachdem Lukas beschrieben hat, was da passierte, Paulus erklärt dann, warum das passiert ist. Und Paulus liefert uns die Weihnachtsgeschichte, wenn Sie so wollen, in a nutshell, also wie in einer Nussschale im Überblick. Ein Vers. Die ganze Weihnachtsgeschichte. Und diesen Vers haben Sie auch auf Ihrem Zettel mit abgedruckt. Ist jetzt in der Dunkelheit wahrscheinlich etwas schlecht zu lesen, aber können Sie dann zu Hause sich nochmal anschauen. Den kann man sich auch gut merken. Das Wort, schreibt Paulus, ist glaubwürdig und verdient volles Vertrauen. Er schreibt das im ersten Brief an seinen Schüler Timotheus. Das Wort ist glaubwürdig und verdient volles Vertrauen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Unter denen ich der Erste bin. Der Sinn von Weihnachten lässt sich mit 3 Sätzen beschreiben. Und ich behaupte, wenn Sie diesen 3 Sätzen zustimmen können, dann ist für Sie Weihnachten. Und andersherum, solange Sie diesen 3 Sätzen nicht zustimmen können oder auch nur einem dieser 3 Sätze nicht zustimmen können, wird sich Ihnen der Sinn von Weihnachten nicht erschließen und werden Sie auch nicht die ganze Freude erfahren, die Weihnachten für Sie bereithält. 3 Sätze. Kommen wir gleich zum ersten Satz. Er klingt sehr schlicht und er erzählt doch von einem Wunder. Der erste Satz lautet, Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen. Das Wort ist glaubwürdig, schreibt Paulus, und verdient volles Vertrauen, dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist. Weihnachten ist Also zunächst mal ein Reisebericht. Maria und Josef reisen von Nazareth nach Bethlehem, weil dort Josefs Sippe herkommt und er sich bei dieser berühmten Volkszählung da eintragen lassen muss. Aber die ungleich weitere Reise, die macht der Sohn, den Maria entbinden wird. Er kommt nämlich vom Himmel auf die Erde. Und schauen Sie, das schwingt in Paulus Formulierung mit, dass Jesus Christus in die Welt hineingekommen ist. Das ist eigentlich gemeint. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir geboren werden, kommen wir in die Welt hinein. Wir waren niemals woanders. Bei Jesus ist das anders. Für ihn war das eine Entscheidung. Denn er war vorher schon da. Das ist das Erstaunliche. Das klingt für uns fremd. Fast unglaublich. Und kein Wunder, wenn Paulus also extra die Glaubwürdigkeit dieser Worte betont. Wenn er extra damit einsteigt, dass er sagt, das Wort ist glaubwürdig und verdient volles Vertrauen. Er betont das ja richtig. Weil er genau weiß, dass dem widersprochen werden wird. Weil er genau weiß, dass er das ja selber früher nicht geglaubt hat. Und deswegen betont er das so. Das Wort ist glaubwürdig. Mitten in dieser Welt, in der Kaiser Augustus seine Untertanen auf die Landstraßen schickt, mitten in dieser Welt legt der allmächtige Gott seinen Sohn in eine Krippe in dem Städtchen Bethlehem. Aber so menschlich das auch aussieht, Jesus stammt nicht aus unseren Reihen, sondern Jesus kommt von der anderen Seite. Das wird hier ganz deutlich. Jesus kommt von der anderen Seite. Jesus kommt von Gott. Er kam aus Gottes ewiger Welt, die wir nicht sehen können mit unseren Augen, noch nicht. Hinein in unsere vergängliche Welt. Kurz gesagt, er kam vom Himmel auf die Erde. Ganz einfach. Das dürfen wir uns nicht so räumlich vorstellen. Die Bibel spricht nicht von einem Stockwerk-Weltbild. Das wird jetzt zwar manchmal unterstellt, das findet sich da drin aber nicht. Sondern die Bibel unterscheidet zwischen unserer sichtbaren, dreidimensionalen Wirklichkeit und zwischen dieser Wirklichkeit und der für uns noch unsichtbaren höheren Dimension Gottes. Und Jesus kommt aus Gottes Welt in unsere Welt, vom Himmel auf die Erde. Und der geografische Ort, wo der Himmel gewissermaßen auf die Erde trifft, ist dieses Dörfchen, diese kleine Stadt Bethlehem. Das heißt, eigentlich ist Jesus schon 9 Monate vorher da. Seit dem Augenblick, als Maria durch ein Wunder schwanger wird, seit sie Jesus in ihrem Körper trägt, der dann diese 9-monatige Embryonalentwicklung ganz normal durchläuft, wie alle anderen Babys auch, und Josef erst denken muss, dass Maria ihn betrogen hat. Wie Gott das im Einzelnen gemacht hat mit der Jungfrauengeburt, das wird in der Bibel nicht erklärt. Es wird einfach als eine Tatsache geschildert. Als eine Tatsache, über die sich Maria und ihr Verlobter nachweislich genauso gewundert haben, wie wir uns heute darüber wundern. Aber diese Tatsache hat enorme Folgen, denn überlegen Sie, es gibt jetzt plötzlich eine Brücke. Eine Brücke zwischen zwei Welten, die vorher unüberbrückbar voneinander entfernt zu sein schienen. Der lebendige, allmächtige Gott kommt hinein in unsere vergängliche, kleine Welt. Das gibt's in keiner Religion. Das ist völlig einmalig, was das Neue Testament hier sagt. So wie es in einem alten Weihnachtslied heißt, den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Marias Schoß. Unvorstellbar. Das ist mehr als sensationell. Aber Paulus bekräftigt, es ist wahr. Es ist glaubwürdig. Es verdient volles Vertrauen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Warum kann Paulus da so sicher sein? Nun, weil er genügend Augenzeugen kannte. Er kannte genügend Augenzeugen, die Jesus aus nächster Nähe wiederum selbst gekannt hatten. Die dabei gewesen waren, als er seine Macht bewies in den vielen Wundern. Die dabei gewesen waren und gesehen hatten, dass Jesus so völlig anders war als alle anderen Menschen, denen sie je begegnet waren. Die dann auch dabei gewesen waren und die Kreuzigung miterlebt haben, einige aus sicherer Entfernung, weil sie schlichtweg Angst hatten und die Hoffnungslosigkeit danach. Paulus kannte Augenzeugen, die schließlich auch 2 Tage später mit dem auferstandenen Jesus gesprochen und gegessen hatten und es erst vor Glück kaum glauben konnten. Und darum weiß Paulus, das ist kein Märchen. Das ist nicht eine nette religiöse Geschichte. Sondern dieser Jesus, der an Weihnachten das Licht dieser Welt erblickte, der ist wirklich von Gott gekommen. Aus Gottes Ewigkeit. Und schließlich ist Paulus ihm dann auch noch persönlich begegnet. Jesus ist gekommen. Das ist das Erste, was Weihnachten zu Weihnachten macht. Und wissen Sie, das heißt, Gott war sich nicht zu schade. Gott war sich nicht zu schade, seinen eigenen Sohn in unsere schmutzigen Hände zu legen. Das ist die Wahrheit. Eine junge Familienmutter erzählt mal, wie sie mit ihrer kleinen Familie ausgerechnet am Weihnachtstag von Los Angeles nach San Francisco gefahren sind, um die Großeltern zu besuchen. In den USA ist ja der 25. vor allem der Weihnachtstag und es waren nicht viele unterwegs. Eine Riesentour, zwischendurch kurze Rast in einer Kleinstadt. Im Bistro trifft man kaum Leute unterwegs, bis der einjährige Eric aus seinem Kinderstühlchen einen Landstreicher anlächelt, der gerade reinkommt. Sein Mantel ein Fetzen, am Hemd fehlt der Kragen. Rasiert ist er sowieso nicht, er riecht nach Alkohol, doch sonst riecht er nicht unbedingt nach Chanel. Aber er erwidert das Lächeln von Eric. Er erwidert das Lächeln und er schaut mit leuchtenden Augen auf diesen kleinen Jungen. Und der kleine Junge, der freut sich. Die beiden fangen eine lautstarke Kommunikation an, dort in diesem Bistro, sodass sich die Leute schon umdrehen und Erics Eltern ist das ganz peinlich. Der Vater verzieht sich mit dem Sechsjährigen schon mal zur Kasse, der will schnell bezahlen und die Mutter sagt, ja, wir kommen gleich hinterher. Und dann hebt sie klein Eric aus dem Kinderstühlchen, trägt ihn Richtung Ausgang und will sich an diesem Landstreicher vorbeidrücken. Wissen Sie, was Eric macht? Er streckt die Arme aus, weil er ja schon mit dem kommuniziert hat. So nach dem Motto, als wollte er dem sagen, nimm mich auf den Arm. Der ist selig, der freut sich natürlich. Die Mutter ist entsetzt, aber was soll sie machen? Also legt sie dem Landstreicher angewidert ihr kleines Baby, diesen kleinen Eric, in den Arm. Der fragt auch ganz höflich, würden Sie mich Ihr Kind auf den Arm nehmen lassen? Und sie kann nicht anders, als es zu tun in diesem Augenblick. Was soll sie sonst machen? Und sie beschreibt dann, Eric lehnte sein Köpfchen an die mit Lumpen bedeckte Schulter. Und ich sah, wie unter den Augenlidern des Alten Tränen hervorquollen. Seine schwieligen, schmutzigen Hände umschlossen liebevoll den Körper meines kleinen Jungen. Schließlich gab er mir Eric zurück und sagte mit fester Stimme, und jetzt kümmern Sie sich wieder um Ihr Baby. Und irgendwie presste ich ein Ja doch hervor, nahm mein Kind in Empfang und stürzte damit zum Ausgang. Und später hat sich diese Mutter für ihre Sturheit und für ihre Unfreundlichkeit geschämt. Sie war Christ und sie sagt, ich habe ganz neu verstanden, wie viel muss Weihnachten Gott gekostet haben. Dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, uns ausliefert. Dass er seinen Sohn in unsere schmutzigen Hände gibt. In diese finstere Welt. Und das nicht gezwungenermaßen für ein paar Sekunden, wie ich mit meinem Eric, sondern freiwillig für viele Jahre. Das hat Gott getan. Jesus ist gekommen. Sehen Sie, darin liegt der tiefste Sinn von Weihnachten. Das ist der erste Satz. Und wir fragen sofort weiter, warum hat er das getan? Warum? Und das bringt uns nun zum zweiten Satz, der Weihnachten zu Weihnachten macht. Paulus sagt, das Wort ist glaubwürdig und verdient volles Vertrauen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Das ist der zweite Satz. Sünder werden gerettet. Das ist der zweite Satz, der Weihnachten zu Weihnachten macht. Sünder werden gerettet. Als Jesus in die Welt kommt, da hat er eine Zielgruppe, eine ganz klar definierte Zielgruppe, Sünder. Niemand sonst. In diesen Tagen haben sie wahrscheinlich auch alle viele Päckchen verschickt. Und da war es wichtig, dass sie eindeutig den Adressaten draufgeschrieben haben auf das Päckchen. Also sie haben sich sicherlich nicht die Mühe gemacht, eine schöne Sache einzupacken und dann draufzuschreiben an mein liebes Patenkind im Raum Düsseldorf. Sondern sie haben den Adressaten sehr präzise bestimmt mit Namen und allen dazugehörenden Angaben. Und so hat es Gott gemacht, als er sein größtes Geschenk auf diese Erde schickte. Da hat er es genau adressiert. Da hat er genau benannt, an wen dieses Geschenk geht. Nämlich an Sünder. Wissen Sie, es ist schlicht unwahr, was in einem Weihnachtslied von Engeln gesagt wird. Da heißt es, zu guten Menschen, die sich lieben, schickt uns der Herr als Boten aus und seid ihr treu und fromm geblieben, wir treten wieder in euer Haus. Wissen Sie, was der Apostel Paulus bei diesem Lied gemacht hat? Er hätte sich die Ohren zugehalten bei diesem Text. der hätte gesagt, das ist kein Weihnachtslied. Weihnachten bedeutet eben nicht, dass das Christkind zu den Lieben kommt, um sie zu belohnen. Das ist eine Karikatur von Weihnachten. Sondern Weihnachten bedeutet, dass der Christus zu den Sündern kommt, um sie zu retten. Darum geht es. Das ist der eindeutige Adressat. Und schauen Sie, darum die Krippe als erstes Aufnahmelager, darum die Windeln als Erkennungszeichen. Gottes Sohn kommt in den Dreck zu den Dreckigen, zu den Sündern. Das ist seine Mission. Was ist ein Sünder? Schon damals gab es die volkstümlichen Missverständnisse. Ja, Sünder, das sind die besonders schlimmen. Sünder, das sind die offenkundigen Bösewichte, wer seine Frau schlägt, wer einen umbringt. Wer große Betrügereien macht, das ist ein Sünder. Wer sich tagsüber schon alkoholisiert und zerlumpt durch die Gegend läuft, vielleicht auch noch, das ist vielleicht dann ein Sünder. Wer diese Meinung vertritt, der sollte unbedingt noch mal genauer in der Bibel nachlesen. Denn dort sagt Jesus, nein, kein Mensch. Kein Mensch ist gut genug für Gott. Keiner. Wir alle passen so, wie wir sind, nicht zu Gott. Wenn Gott mein Leben einer gründlichen Prüfung unterzieht, meine Gedanken zuallererst, meine Worte aber auch und meine Taten dann schließlich noch, dann ist das Ergebnis ziemlich ernüchternd, gemessen an Gottes Maßstab. Und das liegt nicht daran, dass Gott so kleinkariert und streng ist, sondern dass Gott heilig ist, dass Gott Gott ist. Und darum kann mein Leben vor ihm niemals, niemals bestehen. Und wissen Sie, das Schlimmste ist noch gar nicht mal, was aus unserem Leben herauskommt. Das mag ja schon schlimm genug sein. Aber das Schlimmste ist, was drin steckt in meinem Herzen. Jesus hat gesagt, das Menschenherz ist böse. Und böse, das meint erstmal abweisend gegen Gott. Böse, das meint misstrauisch gegenüber Gott. Oder was noch schlimmer ist, böse, das meint gleichgültig gegenüber Gott. Und für solche Leute inszeniert Gott Weihnachten. Ist Ihnen das schon mal klar geworden? Für solche Leute inszeniert Weihnachten, weil wir es ohne seine Hilfe nicht schaffen würden. Weil wir uns nicht selber reinwaschen können. Und weil wir deshalb früher oder später an unserer Sünde zugrunde gehen würden. Darum, allein darum inszeniert Gott Weihnachten. Sünder werden gerettet. Es gibt ja unterschiedliche Typen von Sündern, wenn man so will. Da ist der religiöse Typ, à la Paulus, der sagt, ich bin doch gut, ich streng mich doch an, ich meine es doch eigentlich religiös ganz ernst. Dann ist da der säkulare Typ, der sagt, das mit dem Glauben ist sowieso alles Humbug. Dann ist da der verzweifelte Typ von Sünder, der das merkt noch wenigstens. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren in der Weihnachtszeit saß mir ein Mann gegenüber, in meinem Arbeitszimmer, erzählte seine ganze Geschichte und er sagte, mein Leben ist gescheitert und ich habe alles selber kaputt gemacht. Alles selber kaputt gemacht. Und die Tränen liefen ihm runter und er machte seine Bilanz auf zwei geschiedene Ehen. Zu den Kindern ist der Kontakt völlig abgebrochen. Er sagt, was ich meiner Frau angetan habe, das kann ich nie wieder gut machen, nie wieder. Und als alle meine Pläne nicht aufgingen, da griff ich zum Alkohol und da habe ich Sachen gemacht, ich mir nie verzeihe. Ich habe durch meine Schuld alles kaputt gemacht, sagte der. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, für Sie hat Gott Weihnachten gemacht. Gerade für Sie. Und vielleicht können Sie es in Ihrer schlimmen Lage ja zum ersten Mal bewusst feiern, was Weihnachten bedeutet. Dass Gott Menschen, die einsehen, dass sie alles kaputt gemacht haben, dass sie verloren sind. Dass er die retten will, dass er die heil machen will. Für Sünder legt Gott seinen Sohn in die Krippe. In dieser Nacht, als Jesus in schmutzigen Windeln im Hinterhof liegt, da beweist Gott, dass er ran will an unseren Dreck. Da beweist Gott, dass er rein will in die Hinterhöfe der Sünder. Und Paulus sagt das. Das Wort ist glaubwürdig und verdient volles Vertrauen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Das ist also das Zweite, was Weihnachten zu Weihnachten macht. Sünder werden gerettet. Im Stall von Bethlehem, da macht Gott dem letzten Misstrauischen klar, dass er gute Absichten mit uns hat. Wirklich nur gute Absichten. Im Stall von Bethlehem, da gibt Gott so viel von sich her, dass keiner mehr an seinen guten Absichten zweifeln darf. Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, um Sünder davor zu bewahren, auf ewig von Gott getrennt zu bleiben und in der ewigen Finsternis und Gottesferne. Jesus hat das Hölle genannt zu enden. Er ist gekommen, um Leute, die von Gott abgeschnitten waren, wieder zu Gott zurückzubringen. Und wissen Sie, unser Problem ist oft, dass wir den Ernst unserer Lage nicht angemessen erkennen und würdigen. Dass es auf der Welt insgesamt nicht stimmt, das sehen wir ziemlich klar. Dafür können wir Zahlen auch benennen. Die Hungertoten, die Abtreibungen. Wir können viele Zahlen anführen, um zu zeigen, dass es in der Welt nicht stimmt. Dass es in vielen Ehen nicht mehr stimmt. Das sehen wir an den Scheidungszahlen. Aber dass es bei uns ganz persönlich nicht stimmt, dass wir schuldig sind, das sehen wir meistens nicht. Das geht uns so schwer ein. Und dass wir dafür vor einem heiligen, unbestechlichen Gott verantwortlich sind. Dass wir uns vor ihm zu verantworten haben, weil ihm unser Leben gehört. Das können wir erst recht nicht akzeptieren. Wissen Sie, ich denke, Jesus würde mehr Zustimmung finden, wenn hier stehen würde, ja, Christus ist gekommen, nicht um Sünder zu retten, sondern um Traurige zu trösten. Oder wenn hier stehen würde, Jesus ist gekommen, um Kranke zu heilen. Oder um Einsame aus ihrer Einsamkeit herauszuholen, um zerstrittene Eheleute wieder zusammenzubringen, um Arbeitslosen die Angst vor der Zukunft zu nehmen. Wenn das hier stünde, das würde noch eher einleuchten. Dann würden viele sagen, okay, er bringt also so manches wieder in Ordnung. Und glauben Sie nicht, dass diese Dinge Jesus egal sind. Glauben Sie nicht, dass ihm ihre Einsamkeit egal ist. Glauben Sie nicht, dass ihm die Probleme, die sie vielleicht in ihrer Familie haben, egal sind. Glauben Sie nicht, dass ihm ihre Krankheit und ihre Angst egal ist. Er will sich darum kümmern. Das hat er auch versprochen, ganz gewiss. Aber es wäre uns nicht genug geholfen, wenn Jesus sich nur darum kümmern würde. Verstehen Sie, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr, als uns bewusst ist. Wir sind wie Hungernde, die um ein Stück Brot betteln. Und wir glauben, wenn wir dieses Stückchen Brot hätten, dann wäre uns wirklich geholfen, dann wäre alles gut. Wir meinen, wenn wir vielleicht etwas gesünder wären, wenn wir einen Partner hätten, wenn wir etwas mehr Geld hätten, wenn wir unsere Einsamkeit los wären, dann wäre uns schon geholfen. Dann hätten wir eigentlich alles, was wir brauchten. Aber Jesus weiß, dass das nicht stimmt. Wir brauchen diese Dinge manchmal. Aber es wäre nicht genug. Wir können alles haben und alles sein. Und solange wir Gott nicht haben und nicht bei ihm geborgen sind, solange wir Gottes Ja-Wort nicht haben über unserem Leben, solange wir seinen Frieden und seine Vergebung nicht haben, haben wir im Letzten nichts. Solange befinden wir uns auf dem Weg in den Abgrund. Man könnte auch sagen, solange wir unsere Schuld nicht loswerden, müssen wir leben ohne Gott, sterben ohne Gott und die Ewigkeit erleiden ohne Gott. Und weil das so ist, brauchen wir mehr als alles andere, den einen, der in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und wenn Sie sagen und fragen, ja, wie will Jesus das denn machen, das mit dem Sündenproblem, wie will er das denn lösen? Dann sehen Sie bitte hin, wie das Kind aus dem Stall gut 30 Jahre später an einem trüben und bedrückenden Schauplatz auftaucht. Aus der Holzkrippe im Hinterhof wird jetzt das Holzkreuz auf dem Hinrichtungshügel. Aus den schmutzigen Windeln werden die schmerzenden Nägel, mit denen man ihn dort ans Kreuz hämmert. Und für unseren kleinen Verstand ist das unbegreiflich, warum Gott erst ausgerechnet die Krippe wählt und dann ausgerechnet das Kreuz. Wir können nicht verstehen, warum Jesus diesen Weg ertragen muss, um uns zu retten. Aber er hat gewusst, dass es nötig war. Und darum erträgt er das. Er erträgt die Strafe für unsere Schuld. Er bezahlt mit seinem Leben. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. So wird es schon im Alten Testament gesagt. Die Strafe liegt auf ihm, die wir verdient hätten, damit wir Frieden hätten mit Gott. Das ist das eindeutige Ziel, mit dem Jesus geboren wurde. Um für unsere Schuld zu sterben, als freiwilliger Sündenbock für meine Gottesferne. Und deshalb ist es richtig, dass ausgerechnet auf einer Weihnachtskarte dieser Satz stand. Da heißt es, er kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte. weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Er kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte, weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten mit unserem Leben. Das ist das Zweite, was Weihnachten zu Weihnachten macht. Erstens, Jesus ist gekommen. Zweitens, Sünder werden gerettet. Und dann ist Paulus fast durch mit seiner Weihnachtsgeschichte. Fast. Zum Schluss folgt noch ein kleiner persönlicher Zusatz. Paulus schreibt, das Wort ist glaubwürdig und verdient volles Vertrauen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und dann kommt dieser kleine Zusatz, unter denen ich der Erste bin. Am Ende steht also, wenn Sie so wollen, sein persönliches Bekenntnis. Da sagt Paulus, Leute, was ich hier über Sünde und Rettung schreibe, das gilt nicht nur für alle anderen, sondern das gilt erstmal für mich persönlich. Unter denen ich, Paulus, der Erste bin, sagt er. Damit meint Paulus natürlich nicht die zeitliche Reihenfolge. Vor Paulus hat Jesus auch schon andere Sünder gerettet, auch schon anderen vergeben, bevor Paulus endlich auf Jesus aufmerksam wurde und zum Glauben an ihn fand, ganz klar. Aber mit diesem Bekenntnis will Paulus ausdrücken, unter denen ich der Erste bin, wie weit entfernt er gewesen war von Gott und Jesus, wie unendlich weit, wie unendlich er sich verstrickt hatte in seine Ablehnung des Sohnes Gottes. Und damit sagt Paulus, wenn einer weiß, was ein Sünder ist, dann ich. Das will er damit sagen, unter denen ich der Erste bin. Also wenn einer weiß, dass er auf Gott angewiesen ist, dass er die Vergebung von Jesus braucht, dann ich. Und wenn Jesus mit mir fertig geworden ist, und wenn meine Schuld nicht zu groß war, als dass er sie vergeben konnte, dann mit jedem von euch doch bitte schön auch. Ich habe immerhin Jesus verfolgt und seine Gemeinde. Und er hat mich trotzdem zurückgeholt und mir alle meine Schuld vergeben. Jesus hatte deutlich gesprochen und das hatte Paulus aufgeregt. Die Botschaft Jesu, gegen die war er Sturm gelaufen. Gegen die hatte er angekämpft. Die hatte er nicht ertragen können in seiner Identität als Theologe und Pharisäer und guter Mensch und ernsthafter jüdischer Gläubiger. Weil Jesus gesagt hatte, kein Mensch ist gut genug, um vor Gott zu bestehen. Und das hieß Paulus, nicht mal du. Nicht mal du mit deiner ganzen Ehrbarkeit, nicht mal du mit deiner ganzen Theologie, nicht mal du mit deinem ganzen religiösen Eifer, nicht mal du bist gut genug, weil auch dein Herz falsch gepolt ist, weil auch dein Herz böse ist. Und mit aller Religion dieser Welt, Paulus, kannst du dich nicht reinwaschen. Du brauchst Jesus Christus. Das war die Diagnose von Jesus. Und das war zu viel für Paulus. Das hat er nicht ertragen, das hat er nicht hingenommen. Dagegen hat er gewütet wie ein Irrer. Mit allem Intellekt, der ihm zur Verfügung stand und mit allen anderen Machtmitteln, die er hatte. Und das größte Wunder im Leben von Paulus, wissen Sie, wann das passierte? Das passierte, als es ihm wie Schuppen von den Augen fiel. Das passierte, als er begriff, ich, Paulus, brauche den Jesus Christus. Ich brauche seine Vergebung. Doch für mich hat Gott seinen Sohn in die Krippe gelegt und ans Kreuz geschickt. Und da endlich war Paulus bereit, gewissermaßen diesen dritten Satz zu sagen, Jesus ist gekommen, Sünder werden gerettet. Und der dritte Satz heißt, ich gehöre dazu. Das ist der dritte Satz. Ich gehöre dazu. Ich bin auch ein Sünder, ich brauche auch Jesus. Das Wort ist glaubwürdig und verdient volles Vertrauen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Paulus hat den Mut, hier seinen eigenen Namen einzutragen. Und darin schwingt für jeden von uns, auch heute Abend, die Frage mit, wie steht es mit mir persönlich? Wie steht es mit Ihnen persönlich? So als wollte Paulus sagen, du nimm das nicht nur zur Kenntnis. Du lass das nicht einfach an dir und deinem Leben abtropfen, dass Christus gekommen ist, um Sünder zu retten. Du zieh dich nicht einfach beleidigt zurück, weil Jesus hier deinen Stolz in Frage stellt und weil Gott deine hohe Meinung von dir ein bisschen unterhöhlt. So als wollte Paulus uns zur Nachahmung herausfordern, wenn er hier seinen eigenen Namen einträgt, unter denen ich, Paulus, der Erste bin. So als wollte er uns heute Abend sagen, und jetzt trag du deinen Namen ein. Und jetzt gib du auch zu, dass du Jesus brauchst. Dass du Vergebung deiner Schuld dir nicht selber geben kannst. Und sehen Sie, seitdem haben unendlich viele Menschen genau dieses Wunder am eigenen Leibe erlebt, dass sie zu Jesus gefunden haben, dass ihr Stolz gebrochen wurde und sie gesagt haben, bitte vergib mir. Und so wurden aus Verfolgern Nachfolger, so wurden aus gleichgültigen Gläubige, so wurden aus Schuldigen Schützlinge von Jesus Christus. Und deshalb weiß ich, der Mann, der damals so zerschlagen in meinem Arbeitszimmer mir gegenüber saß, der hat eine Chance. Er hat eine Chance, dass sein Leben doch noch in Ordnung kommt, dass es rein wird, dass es froh wird, dass es auf einen neuen Weg kommt. Heute Abend konfrontiert der lebendige Gott uns wieder mit seinem Sohn. Heute Abend, wo uns so besonders deutlich vor Augen geführt wird, dass er ihn extra geschickt hat für uns. Und Gott fragt sie. Er fragt sie, ob sie bereit sind, diese drei Sätze mitzusprechen, in ihrem Herzen mitzusprechen, die Weihnachten zu Weihnachten machen. Jesus ist gekommen, das war das Erste. Sünder werden gerettet, das ist das Zweite. Und dann das Dritte, ich gehöre dazu. Können Sie das sagen, können Sie das zugeben? Wenn Sie das noch nie getan haben, machen Sie es vielleicht heute zum ersten Mal. Jesus sieht ihr Herz. Es kommt nicht darauf an, was Menschen sagen, was Menschen denken oder was sie vor Menschen sagen, sondern sie können ihn ansprechen, wo immer sie sind. Sie können ihm das sagen, Jesus, ich habe lange ohne dich gelebt. Ich bin lange einfach gleichgültig gewesen. Ich habe immer geglaubt, ich käme aus eigener Kraft zurecht, aber heute Abend habe ich begriffen, dass ich verloren bin. Heute Abend habe ich begriffen, dass ich dich brauche und deine Vergebung. Und so komme ich zu dir und bitte dich, komm du in mein Leben. Vergib mir meine Sünde. Nimm den ganzen Schutt weg, der auf mir lastet. Und übernimm du jetzt die Führung, die Herrschaft in meinem Leben und lass mich nie mehr allein. Ich brauche dich. Wenn sie so zu Jesus kommen, dann wird er handeln. Er wird ihnen vergeben. Und er wird ihr gesamtes Leben, egal wie es zurzeit aussieht, unter seine gute Führung nehmen. Er wird Dinge verändern, die sie sich heute noch gar nicht vorstellen können. Er wird es gut machen mit ihnen. Er wird sie sicher ans Ziel bringen. Er wird sie nie mehr loslassen. Und sie werden ankommen in Gottes Ewigkeit. Und sie werden von Stund an nicht mehr ohne ihn sein müssen. Weihnachten ist das Fest für traurige Leute, die froh werden sollen. Weihnachten ist das Fest für kaputte Leute, die heil werden sollen. Für beladene Leute, die frei werden sollen von ihrer Schuld. Und das will ich zum Schluss sagen. Bei Jesus, da kommt es überhaupt nicht darauf an, welche Voraussetzungen sie mitbringen. Bei Jesus kommt es nicht darauf an, wie fromm oder unfromm sie bis dahin gewesen sind. Es kommt nicht darauf an, was sie selber leisten können. Es kommt nur darauf an, dass sie sich vor ihm beugen, dass sie bereit sind, ihren Stolz dahin fahren zu lassen und einzusehen, dass sie ein Sünder sind, für den Jesus gekommen ist, damals und für den er jetzt da ist, heute. Und so schließe ich wieder mit Johann Hinrich Wichern, der genau das seinen rauen Jungs immer wieder ans Herz legen wollte. Es kann alles neu werden, es kann alles vergeben werden, weil Jesus gekommen ist. Und da wurde wieder mal so einer zu ihm gebracht, so ein Junge, der ganz verstört war, als er vor Wichern stand. Und Wichern liest im Schein der Kerze, damals gab es ja noch kein elektrisches Licht, Wichern liest im Schein der Kerze diesen erschütternden Bericht der Jugendbehörde, was dieser junge Kerl schon alles angestellt hat, wie er verstrickt ist. Und dann sagt Wichern zu dem Jungen, du, jetzt weiß ich viel von deiner Vergangenheit, aber hier darfst du neu anfangen. Jesus ist auch für dich gestorben und auferstanden. Und dann nimmt Wichern das Dokument der Jugendbehörde, hält es in die Kerze und lässt es verbrennen. Und er sagt dem Jungen auch, du musst den anderen gar nicht alles erzählen, was gewesen ist. Hier darfst du mit Gottes Hilfe neu werden, wenn du Jesus glaubst und dein Leben in seine Hände legst. Und das will Jesus Christus uns schenken. Das ist der tiefe, tiefe Sinn von Weihnachten. Und das gilt. Das gilt heute Nacht, dass Jesus Christus gekommen ist, Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Und Sie? Amen.